DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Freigabe, warum die USA den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aufheben wollen und abgehängt, wie Ostafrika verzweifelt auf Impfstoff wartet. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Die Meldung ging an diesem Donnerstag in Rekordzeit um die Welt. Die US-Regierung schlägt vor, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen, um damit eine schnellere Durchimpfung der Weltbevölkerung zu erreichen. Prompt gingen die Kurse betroffener Pharmakonzerne auf Tauchstation, während Gesundheitsaktivisten laut applaudierten. Über die Reaktionen im EU-Hauptquartier in Brüssel berichtet Stefan Überbach.
Es kommt ganz offensichtlich Bewegung in die Sache. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden bei ihrem Gipfeltreffen am Samstag in Porto über eine mögliche befristete Aufhebung der Impfstoffpatente sprechen, so wie das jetzt auch die USA verlangen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in einer Videobotschaft, die Europäische Union sei offen für Diskussionen über jede Idee, mit der die Corona-Krise effektiv und pragmatisch angegangen werden könne.
And that's why we are ready to discuss how. The US proposal.
Darum sind wir auch bereit, darüber zu reden, wie die von den USA vorgeschlagene Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe dabei helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Kurzfristig allerdings rufen wir alle Staaten, die Impfstoffe produzieren, dazu auf, Ausfuhren zu genehmigen und dafür zu sorgen, dass die Lieferketten nicht unterbrochen werden.
Aus dem Europaparlament werden die Rufe nach einer Aussetzung der Patente lauter. Nachdem die USA jetzt auch an Bord seien, dürfe die EU nicht zurückstehen, heißt es bei den Sozialdemokraten. Nach Ansicht der Grünen sollten die Pharmahersteller ihr Know-how teilen und dafür großzügig entschädigt werden. Nur mit einem schnellen Hochfahren der Impfstoffproduktion könne die Pandemie weltweit wirksam bekämpft werden. Die Christdemokraten sehen den Vorstoß der USA dagegen eher skeptisch und befürchten, dass damit die Entwicklung von medizinischen Innovationen behindert wird. Über eine Freigabe der Impfstoffpatente muss die Welthandelsorganisation in Genf entscheiden, und zwar im Konsens. Mehr als 100 Staaten sind inzwischen dafür. Mit den USA ist eine wichtige Stimme dazugekommen. Und auch in der EU scheint die Bereitschaft zu wachsen, den Vorstoß zu unterstützen.
Stefan Überbach berichtete aus Brüssel. Weniger als 2% der weltweiten Corona-Impfungen wurden bisher in Afrika durchgeführt. Das bescheidene Ziel, bis Ende des Jahres 20% der Bevölkerung zu impfen, kommt immer mehr ins Wanken. Beispiel Kenia. Dort wurden von rund 50 Millionen Einwohnern bisher nur etwa 800.000 Menschen geimpft. Und neuen Impfstoff, den gibt es nicht, seit Indien die Exporte gestoppt hat. Antje Diekans berichtet aus Nairobi.
Die Innenstadt von Nairobi ist nach wie vor nicht so belebt wie sonst. Kenia hangelt sich von einem Lockdown zum nächsten. Die Zahl der Corona-Infizierten ist gerade wieder etwas runtergegangen. Ob das anhält, ist die Frage. Denn Impfstoff gibt es hier so gut wie gar nicht. Du bekommst ihn nirgendwo, meint dieser Passant, außer wenn du Beziehungen hast. Wir machen uns Sorgen. Selbst bei den Leuten, die ihre erste Impfung erhalten haben, ist jetzt die Frage, ob es für sie eine zweite gibt. Kenia hatte 1 Million Dosen über die weltweite COVAX-Initiative bekommen, die ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoff ermöglichen soll. Eine zweite Verteilung war angekündigt. Doch seit Indien nicht mehr liefert, sitzt Kenia quasi auf dem Trockenen. In anderen afrikanischen Ländern sieht es ähnlich aus. Weniger als 2% der weltweiten Corona-Impfungen wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher auf dem Kontinent durchgeführt. Die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, ist besorgt.
We'll have to see what can be done to obtain.
Wir müssen sehen, wie wir auf anderem Weg Nachschub bekommen können. Im Moment sagen wir den Ländern, dass sie die Pause nutzen sollen, um sich zu organisieren. Welcher Impfstoff auch immer ankommt, es sollte sichergestellt sein, dass er optimal genutzt werden kann. An der Organisation haperte es bisher zum Teil. Der Kongo beispielsweise wurde von der COVAX-Initiative dazu verdonnert, Impfdosen zurückzugeben, weil sie sonst abgelaufen wären. Aber das Hauptproblem bleibt, überhaupt bei der globalen Verteilung berücksichtigt zu werden. Der Leiter der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, John Nkengasong, versucht es über alle Kanäle.
This is absolutely not a diplomatic statement.
Dies ist nicht die Zeit für Diplomatie. Wir verhandeln mit jedem, der eine Impfung hat. Mit BioNTech, mit dem Produzenten von Sinopharm und Sinovac in China und mit den Leuten, die Sputnik herstellen. Doch nur beim US-Hersteller Johnson & Johnson hatte die Afrikanische Union bisher Erfolg. Das sowieso schon bescheidene Ziel, bis Ende des Jahres 20% der Bevölkerung auf dem Kontinent zu impfen, kommt ins Wanken. Afrika bleibt nur, sich selbst zu helfen, meinten Senga Ngoy von der Weltgesundheitsorganisation. Die Zukunft hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Wir müssen weiter auf Social Distancing setzen. Die Infektionskurven in unseren Ländern werden weiter rauf und runter gehen. Womit allerdings die Gefahr steigt, dass sich neue Virusvarianten auf dem Kontinent herausbilden, die dann auch Länder mit durchgeimpfter Bevölkerung irgendwann vor neue Herausforderungen stellen könnten.
Indien leidet besonders stark unter der Corona-Pandemie. Dort fehlt es vor allem an Sauerstoff, ein nach WHO-Einschätzung lebenswichtiges Medikament. Wie der globale Markt rund um die Konzerne Linde und Air Liquide funktioniert und woran es in Indien vor allem mangelt, darüber berichtet Viktor Goitka.
Neben Börsenkursen und Goldpreisen drucken indische Zeitungen jetzt auch die Lieferstatistiken für Sauerstoff. Mehrere hundert Dollar zahlen manche Landsleute für größere Sauerstoffflaschen, 10-mal so viel wie in normalen Zeiten. Und oft reicht es immer noch nicht, wie dieser Klinikleiter vor einigen Tagen auf Twitter erzählte. Wir haben nicht genug Sauerstoff, um unsere Patienten für die kommenden 2 Stunden zu halten. Wir versuchen es seit 4.30 Uhr in der Früh und kriegen ihn doch nirgendwo. Es wirkt fast perfide, dass Sauerstoff, eigentlich frei verfügbar in der Luft, zur kostbaren Ware geworden ist. Manche sagen, da werde aus Luft Geld gemacht. Aber in Wirklichkeit ist es komplizierter. Man braucht dafür riesige, teure Produktionsanlagen, sagt Industriegase-Experte Stephen B. Harrison von der Beratungsgesellschaft SBH4. Man nutzt Elektrizität, um die Luft flüssig zu machen. Und dann kann die Luft in ihre Bestandteile, wie Stickstoff und Sauerstoff, geteilt werden. Am Ende landet der fertig getrennte Sauerstoff längst nicht nur auf den Intensivstationen zur Beatmung. Auch die Schwerindustrie braucht das geruchslose Gas. Keine Stahlproduktion kommt ohne aus. Durch Nordrhein-Westfalen ziehen sich sogar Sauerstoff-Pipelines. Einer der größten Spieler im Geschäft, der Gasekonzern Linde, sagt Experte Stephen B. Harrison. Das Sauerstoffgeschäft steht bei den großen Industriegasekonzernen wie Linde oder Air Liquide für rund 20% des Umsatzes oder des Gewinns. Weltweit ist Linde der größte Industriegaselieferant. Sie können Sauerstoff in viele, viele Länder liefern. 1:1 dasselbe sind Gesundheitssauerstoff und die Industrievariante aber nicht. Chemisch ist die Formel zwar gleich, aber beim Sauerstoff für die Beatmung kommt es auf die Feinheiten an, sagt Werner Markisch, der Geschäftsführer des Industriegaseverbands.
Klar, es wird aus der Luft der Sauerstoff hergestellt, aber Sie müssen bestimmte Qualitätskriterien einhalten, die uns das Arzneimittelgesetz vorschreibt. Das ist ein Arzneimittel, was keiner weiß. So, und demnach müssen wir uns richten. Ja, da wird großes Augenmerk von den Behörden gelegt.
57 Sauerstoffproduktionsanlagen gibt es allein in Deutschland. Knapp ist der wichtige Stoff hierzulande also nicht. Und selbst in Indien reicht die Sauerstoffproduktion eigentlich aus. Was fehlt, sind Speziallastwagen und Sauerstoffflaschen für den Transport. Der Geschäftsführer des Industriegaseverbands deutet mit dem Zeigefinger auf die indische Politik.
Sie haben doch ja schon vor 4 Monaten gesagt, Sie haben alles im Griff. Sie haben gar nichts im Griff gehabt. Das wurde einfach ignoriert, dass das kommen könnte. Ich meine, die holen sich ja sogar Flaschen vom Schwarzmarkt. Das ist einfach unterschätzt worden, stark unterschätzt worden.
Über die aktuell hohe Nachfrage nach Sauerstoff will sich in der Industrie allerdings niemand freuen. Eigentlich, sagen die Sauerstoffexperten, hoffen wir alle, dass im kommenden Jahr weniger Sauerstoff gebraucht wird.
Viktor Goitka berichtete aus Frankfurt. China hat seinen Wirtschaftsdialog mit Australien auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Beziehungen der einst engen Handelspartner erreichen damit einen neuen Tiefpunkt. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung in Canberra eine unabhängige Untersuchung zur Herkunft des Coronavirus gefordert. Peking hatte Australien daraufhin mit Handelssanktionen abgestraft. Ruth Kirchner mit den Einzelheiten.
Die Erklärung der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform in Peking umfasst zwei Sätze. Australien habe Schritte unternommen, die den normalen Austausch unterbrechen, hieß es wörtlich, und agiere mit einer Mentalität des Kalten Krieges und der ideologischen Diskriminierung. Zum konkreten Anlass für die Aussetzung des regelmäßigen Wirtschaftsdialogs äußerte sich die chinesische Behörde nicht. Anfang der Woche hatte die australische Regierung jedoch angekündigt, den Pachtvertrag eines chinesischen Unternehmens für den strategisch wichtigen Hafen von Darwin zu überprüfen. Außerdem hatte die Regierung in Canberra im April ein Abkommen zur chinesischen Seidenstraßeninitiative gekündigt. Die Beziehungen zwischen Australien und China sind seit längerem angespannt. Bereits 2018 hatte Australien den chinesischen Tech-Konzern Huawei von einer Beteiligung am 5G-Mobilfunknetzwerk ausgeschlossen. Nachdem die Regierung von Premierminister Scott Morrison letztes Jahr eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus gefordert hatte, überzog Peking den Handelspartner mit Wirtschaftssanktionen. Die Volksrepublik stoppte die Einfuhr von australischer Kohle, von Rindfleisch, Wein, Hummer und anderen Produkten. Australiens wertvollstes Exportgut Eisenerz blieb von den Maßnahmen allerdings unberührt. China, größter Stahlproduzent der Welt, ist auf australische Eisenerzimporte angewiesen und deckt damit 2/3 seines Bedarfs. Für Australien ist China der wichtigste Abnehmer. Australiens Handelsminister nannte die Aussetzung des Wirtschaftsdialogs enttäuschend. Australien bleibe gesprächsbereit, sagte er.
Immer wieder machen Rekordsummen Schlagzeilen, wenn seltene Nike-Sneaker für Hunderttausende Dollar den Besitzer wechseln. Doch mittlerweile rangieren die Auktionssummen im Millionenbereich. Und heute muss man nicht einmal reich sein, um beim Investment-Hype um die kultigen Schuhe von Rappergrößen mitzumischen. Peter Mücke verrät mehr.
Yeezy, so nennt sich nicht nur der US-Rapper Kanye West, Yeezy heißt auch der teuerste Turnschuh der Welt. Sagenhafte 1,8 Millionen Dollar hat Jerome Snap für die ziemlich unspektakulären schwarzen Nikes ausgegeben, die der Musiker bei der Grammy-Verleihung 2008 getragen hat.
If we were talking about a piece of artwork, you know, most people would understand.
Man müsse den Schuh als Kunstwerk betrachten, dann könne man das verstehen, sagt der Chef der Investmentplattform Rares. Aber sind ein paar Turnschuhe wirklich 1,8 Millionen Dollar wert? Diese Frage müsse man auch jemandem stellen, der Geld für einen Picasso ausgibt, sagt Zepp.
It's the same question you have to ask someone who goes to an art show and spends money on a Picasso.
Der Vergleich ist vielleicht vermessen, aber gar nicht mal so falsch. Denn die Schuhe kamen unter den Hammer wie sonst ein Kunstwerk bei der Versteigerung des New Yorker Nobel-Auktionshauses Sotheby's.
It's really about a collectibles market. It's like collecting,
das ist bei Turnschuhen genauso wie bei anderen Sammlerstücken wie Briefmarken oder Münzen. Je seltener etwas ist, umso höher ist der Wert, jedenfalls für einen Sammler. Sagt Matt Powell, der als Berater für die Sportindustrie arbeitet. Sepp geht sogar noch weiter. Für ihn sind Turnschuhe inzwischen eine Form der Geldanlage.
You know, sneakers have become a new asset class that have actually started to appreciate more than traditional art.
Sogar eine, bei der der Wert schneller steige als bei traditioneller Kunst, behauptet Sepp. Kein Wunder, er verdient mit der Geldanlage Turnschuh sein Geld. Das Konzept seiner Firma Rares:
we'll purchase the sneaker.
Wir kaufen den Turnschuh, du kaufst Anteile daran. Wenn der Wert des Schuhs steigt, dann steigt auch der Wert deiner Anteile und am Ende gewinnen alle. Jedenfalls, solange sich Leute finden, die viel Geld für Turnschuhe ausgeben wollen. Experten erwarten, dass der Sneaker-Sammlermarkt von derzeit 2 Milliarden in den kommenden Jahren auf 30 Milliarden Dollar wachsen wird. Im vergangenen Jahr wechselten ein paar Basketballschuhe von Michael Jordan für die damalige Rekordsumme von 615.000 Dollar den Besitzer. Beim Yeezy wurde jetzt schon das Dreifache aufgerufen. Sportindustrieberater Paul kommen da langsam Zweifel.
In my opinion, I don't
Nach meiner Ansicht hat der Schuh nicht diesen Wert im eigentlichen Sinne. Aber ja, er ist selten. Kanye West hat ihn selbst getragen. Aber ich finde, das ist dann doch viel zu viel Geld für ein Sammlerstück. Jedenfalls zu viel Geld für einen allein. Deshalb kann man bei Rares zumindest auf dem Papier einen kleinen Teil von einem solchen Sammlerstück besitzen. Wir machen den Anteil so klein, dass sich das jeder leisten kann. Vom Yeezy etwa kann man Anteile im Wert von $15 bis $250 kaufen, sobald wir ihn auf den Markt bringen. Sepp verwendet dafür sogar den Begriff IPO, wie sonst Börsengänge von Unternehmen genannt werden. Wenn aber am Ende der Yeezy tausenden Investoren gehört, was macht eigentlich Rares mit dem 1,8 Millionen Dollar Turnschuh?
That's a good question, man. Under my bed, actually. No, just playing.
Das ist eine gute Frage. Ich lege mir die Schuhe unters Bett. Nein, ernsthaft. Wir machen Fotos und Videos von allen Schuhen und dann gehen sie in unser Lager nach Las Vegas. Das wird rund um die Uhr bewacht. Dort werden die Schuhe bei bestimmter Luftfeuchtigkeit und Temperatur gelagert.
Und mit dem Bericht von Peter Mücke aus New York geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.